HR Info. Der Tag in Hessen.
Mit Gabi Beck, hallo. Nun ist es endlich raus. 5 Wochen nach der Landtagswahl hat Wahlsieger Ministerpräsident Boris Rhein von der CDU verkündet, dass er hier in Hessen mit der SPD koalieren möchte. Da sind die Grünen nun also raus. Mit der SPD habe es bei den Vorgesprächen bereits mehr Übereinstimmungen gegeben. So war die Begründung von Rhein vor der Presse. Sandra Müller hat die Pressekonferenz in Wiesbaden für uns beobachtet.
Es hat nichts gegen die Grünen gesprochen. Wir wissen das sehr wohl einzuordnen, dass die Grünen sehr weit gegangen sind, auch auf uns zugegangen sind.
Aber am Ende eben nicht weit genug. Das ist die Botschaft von CDU-Landeschef Boris Rhein, mit der er dem bisherigen Juniorpartner den Rücken kehrt und sich einer neuen Partnerin zuwendet, der SPD.
Es ist in diesen 5 Wochen ein sehr starkes Vertrauen gewachsen und es ist in diesen 5 Wochen uns sehr deutlich geworden, dass mit der SPD eine stabile Koalition eben mit größeren Schnittmengen als mit den Grünen ermöglicht wird.
Diese Schnittmengen zählt Rhein dann auch auf. Da wären zum Beispiel innere Sicherheit und Migration. Ohne Schaum vorm Mund wolle man regieren, so Rhein, und im Bundesrat sich nicht enthalten müssen. In der zurückliegenden Legislaturperiode war das hin und wieder geschehen, wenn CDU und Grüne sich nicht auf eine gemeinsame Position hatten einigen können. Jeweils 5-mal hatte es Sondierungsgespräche zwischen der CDU und der SPD sowie den Grünen gegeben. Parallel dazu wurde auch schon inhaltlich tief eingestiegen, um möglichst frühzeitig die Leitplanken eines Koalitionsvertrages zu setzen. CDU-Fraktionsvorsitzende Ines Klaus stellt sie so vor.
In der neuen Regierung bekennen wir uns klar zu einer Begrenzung der Zuwanderung, zum Schutz der Binnengrenzen, zu einer echten Abschiebeoffensive, zu Integrationspflichten und wollen und werden keine weiteren Anreize für irreguläre Zuwanderung setzen.
Für Wirtschaft und Industrie soll es Anreize statt Verbote geben, die Kommunen sollen gestärkt werden, die IP-Adressenspeicherung soll im Rahmen einer Bundesratsinitiative vorangetrieben werden. Auch auf ein eigenes Landwirtschaftsministerium haben sich CDU und SPD geeinigt. Grünen-Fraktionschef Matthias Wagner reagierte mit Unverständnis auf die Entscheidung der CDU. Aus seiner Sicht hätte es keinen Grund gegeben, die verlässliche Zusammenarbeit zu beenden. Seine Fraktion schaue der neuen Rolle aber optimistisch entgegen.
Wenn ich jetzt höre, es soll eine christlich-soziale Koalition werden, das klingt ja schon nach CSU und Bayern, dann sage ich viel Spaß den künftigen Koalitionären mit einer lebendigen grünen Opposition.
Mit dem Koalitionsangebot der CDU wären die Sozialdemokraten zum ersten Mal seit 25 Jahren wieder an einer Regierung beteiligt. Es wäre aber die erste Koalition mit der CDU, in der die SPD nicht selbst den Ministerpräsidenten stellt.
Ich bin sehr froh, dass wir beispielsweise in einem für uns Herzensthema auch schon Übereinkommen mit der CDU darüber schließen konnten, dass es um eine Erweiterung von Kita-Plätzen geht, um mehr Personal in den Kitas, um multiprofessionelle Teams, um die Frage, dass auch die Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern finanziert werden kann.
Freut sich die SPD-Landesvorsitzende Nancy Faeser, die nochmal betonte, als Bundesinnenministerin in Berlin zu bleiben und nicht Teil der neuen Landesregierung zu werden. Bevor die Koalitionsgespräche am Dienstag beginnen können, müssen die SPD-Gremien heute Abend noch offiziell zustimmen. Dieses Jahr gilt aber als sicher.
Die CDU will mit der SPD in Hessen in Koalitionsverhandlungen starten. Sandra Müller hat uns darüber informiert. Nach langen Diskussionen hat der Bund beschlossen, den Strompreis für die Industrie zu vergünstigen. Allein im nächsten Jahr bedeutet das eine Unterstützung für die Industrie von bis zu 12 Milliarden Euro. Das kommt bei der hessischen Wirtschaft überwiegend gut an. Allerdings sind nicht alle Unternehmen vollkommen überzeugt von diesem Kompromiss aus Berlin. HR-Info-Wirtschaftsreporter Alexander Schmidt hat sich in Hessen umgehört.
Thilo Brotmann ist der Hauptgeschäftsführer des VDMA. Er vertritt die Maschinen- und Anlagenbauer in Deutschland. Er ist zufrieden mit der Einigung der Ampelkoalition auf eine niedrigere Stromsteuer.
Wenn man die Stromsteuer senkt, dann hat man natürlich eine ganz große Breitenwirkung da drin. Das heißt, die Industrie, das verarbeitende Gewerbe kommt in der Fläche auch in den Vorteil dadurch. Das Das heißt, für den industriellen Mittelstand ist das eine gute Nachricht.
Die Präsidentin der Hessischen Industrie- und Handelskammern, Kirsten Schoder-Steinmüller, sagt:
Das ist in unseren Augen eine längst überfällige Entscheidung. Denn im Gegensatz zu dem viel diskutierten Industriestrompreis entlastet die jetzige Einigung nicht nur wenige Großunternehmen, sondern die Gesamtheit der Produktionsbetriebe in Hessen.
Unternehmen aller Größenordnungen, vorwiegend aus der Pharma-, Chemie- und Biotech-Branche, vertritt Joachim Kreising. Er ist der Geschäftsführer von Infrasurf, der den Industriepark Höchst betreibt. Der Manager kritisiert die Einigung aus Berlin.
Die Einigung der Bundesregierung hier auf dieses Strompreispaket ist keine Kostensenkung für die energieintensive Industrie.
Sie rette keinen zusätzlichen Betrieb, sagt Kreising. Insbesondere die hessischen Unternehmen der Chemie- und Pharmaindustrie, die enorme Mengen an Strom verbrauchen, leiden unter den im internationalen Vergleich hohen Energiekosten. Deshalb legt Kreising nach:
Wir fordern Maßnahmen, die tatsächlich zu einer Kostenentlastung für die energieintensive chemische Industrie führen.
Zufrieden zeigt sich wiederum Thomas Reimann, Bauunternehmer aus Bad Vilbel und Vizepräsident der Vereinigung der Hessischen Unternehmerverbände.
Das ist besser als gedacht. Für die Betriebe in Hessen erwarte ich Kostenentlastungen.
Aber
es wäre sicher gerechter, würde man die Stromsteuer für alle reduzieren. Das heißt auch für die privaten Haushalte.
Der Gedanke dahinter: Die privaten Haushalte sind wichtige Auftraggeber für die Handwerksbetriebe, für Unternehmen und Dienstleister. Der Deutsche Gewerkschaftsbund hat sich grundsätzlich positiv zu der Entscheidung der Bundesregierung geäußert, Strom günstiger zu machen. Der Landesvorsitzende Michael Rudolph könnte sich weitere Entlastungen aber durchaus vorstellen, und das nicht nur für die Industrie.
Es sind nicht nur Großunternehmen, die betroffen sind, sondern auch im Handwerk oder in der Daseinsvorsorge.
Gemeint sind damit zum Beispiel Kindergärten, Krankenhäuser oder regionale Verkehrsbetriebe. Der Gewerkschaftschef knüpft an einen niedrigeren Strompreis für Unternehmen auch die Forderung:
Diese Unterstützung gibt es nur, wenn im Gegenzug Standortsicherung, Beschäftigungssicherung zugesagt wird.
Wie findet die hessische Wirtschaft den beschlossenen Industriestrompreis? Alexander Schmidt hat uns das Stimmungsbild vermittelt. Etwa ein Jahr ist es her, da war Peter Feldmann als Frankfurter Oberbürgermeister abgewählt worden. Wenig später dann wurde er in einem Korruptionsprozess verurteilt. Dagegen nun will er sich wehren. Und zwar vor Deutschlands oberstem Gericht, dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Frankfurt-Reporter Frank Angermund beobachtet Feldmann schon seit langem. Warum lässt Feldmann denn nicht locker?
Er will Recht bekommen. Er sieht sich ja als unschuldig an. Und jetzt hat der Bundesgerichtshof die Revision verworfen und er versucht jetzt vor dem höchsten deutschen Gericht dann eben doch noch Recht zu bekommen. Und ich glaube, ein Hintergrund, oder ich bin mir sogar sicher, ist seine wirtschaftliche Situation. Denn er bekommt zwar als ehemaliger Oberbürgermeister, auch als abgewählter Oberbürgermeister, ein Ruhegeld dann irgendwann. Doch sollte er verurteilt werden, also vorbestraft sein rechtskräftig, dann könnte das hessische Innenministerium sagen, wir kassieren das Ruhegeld mal ein.
Wie wird Feldmann inzwischen denn in der Öffentlichkeit wahrgenommen? Das schätzt Frank Angermund so ein.
Naja, also es ist ja so, dass man das Gefühl hat, der ewige Feldmann, der kann nicht locker lassen. Und ich glaube, er kann es wirklich nicht, denn er sagt tatsächlich ja, seine politischen Ziele sind noch nicht erreicht. Bezahlbarer Wohnraum oder gegen Kinderarmut kämpfen, das wiederholt er ja mantraartig. Und ich glaube, er möchte in die Kommunalpolitik zurück. Er hat es ja probiert bei der Linken, das ist gescheitert. Aber ich kann mir vorstellen, dass er bei der nächsten Kommunalwahl vielleicht als Liste-Feldmann, Team-Feldmann irgendwie antreten wird. Denn es waren ja bei seiner Abwahl nicht nur Leute gegen ihn, sondern auch welche für ihn. Also Stimmen wird er schon bekommen.
Das Bundesverfassungsgericht ist ja die allerletzte Instanz. Wie könnte die Entscheidung da ausgehen? Kann man das irgendwie vorhersehen?
Man sagt ja, vor Gericht und auf hoher See ist man in Gottes Hand, und das hat auch seinen Grund, weil man sich da nie so ganz sicher sein kann. Aber was man wissen muss, ist, dass bei solchen Revisionsverfahren ja geschaut wird, ob es Verfahrensfehler gab. Der Fall wird nicht nochmal aufgerollt. Da wird geschaut, gibt's Verfahrensfehler. Und wenn es sie nicht gab, dann wird es so enden, dass er auch vor dem höchsten deutschen Gericht keine Chance hat und dann als vorbestraft gilt.
Peter Feldmann, der abgewählte Ex-OB von Frankfurt, will gegen seine Verurteilung in einem Korruptionsprozess vorgehen, jetzt vor dem Bundesverfassungsgericht. Frank Angermund hat uns die Hintergründe geschildert. Everything is Music, alles ist Musik, so heißt eine neue Ausstellung über Klangquellen im Frankfurter Weltkulturenmuseum. Wir sind alle tagtäglich von Geräuschen und Klängen umgeben, aber was wir als Musik empfinden und was als Krach und was in unserer Wahrnehmung untergeht und was nicht, das ist sehr, sehr individuell und auch geprägt von dem Ort und der Kultur, in der wir leben. Wie sich das vermitteln lässt, hat sich Kulturreporter Jan Tussing angehört.
Hören Sie mal genau hin. Was hören Sie? Kraniche auf dem Weg in den Süden? Das Stück heißt Zugvögel und ist von der deutschen Komponistin Carola Baukolt.
Das ist eine Aufnahme vom WDR. Und die Idee von dem Stück ist eigentlich, mit Instrumenten des Orchesters, Klarinetten, Zugvögel nachzumachen.
Vanessa von Gliczynski und ihr Team führt durch die neue Ausstellung im Frankfurter Weltkulturenmuseum. Anhand von Beispielen aus der neuen Musik lädt sie uns ein, unser eigenes Hörverhalten zu untersuchen.
Also sie hat sich Zugvögel angehört und hat dann versucht, durch neue Spielweisen diesen Klang nachzumachen. Und wenn Sie jetzt hier drin sitzen und das nicht wissen, hören Sie schon unmittelbar, würde ich sagen, Wasservögel oder Ähnliches. Hört man gerade ganz schön quäken.
So hören sich übrigens echte Kraniche an. Und auch dieser Klang macht etwas mit uns. Klangquellen. Everything is Music. So nennt Vanessa von Gliczynski ihren Audioparcours im Weltkulturenmuseum.
Mir ging es eigentlich darum, herauszufinden, wie hören wir Menschen eigentlich und welche Dynamik haben Klänge in unserem Leben, jetzt ganz egal, woher wir kommen.
Von Gliczynski ist Musikwissenschaftlerin bzw. Musikethnologin. Für ihre Ausstellung hat sie Klänge aus unterschiedlichen Kulturen zusammengetragen. Hintergrundgeräusche aus dem städtischen Alltag, genauso wie Kuhglocken auf der Alm. In einem separaten Raum wurde vom Hanauer Klangkünstler Lasse Marc-Grieg eine Klanglandschaft vom Frankfurter Museumsufer komponiert. Soundscapes, sagt dazu die Kuratorin.
Wie reagieren wir auf die Klänge in unserer Umgebung, in unserer natürlichen Umgebung, in unserer kulturellen Umgebung? Aber es gibt ganz viele Klänge darum, die nehmen wir wahr und dadurch prägen sich Muster in unserem Hörverhalten. Wir lernen Klänge kennen, die sind in unserem Gehirn gespeichert und alles, was wir neu wahrnehmen, ordnen wir nach diesem Muster.
Das Interessante an den Hörbeispielen ist aber vor allem die Funktion der Geräusche. Auf einem Bildschirm werden zum Beispiel amerikanische Ureinwohner bei einem traditionellen Tanz gezeigt, einem Powwow. Was ist der Unterschied zwischen Klang und Musik?
Musik im westlichen Sinne mit Tonleitern und Co. ist ein mögliches Ordnungsprinzip von Klängen, aber nicht das einzige. Und die Grenze zwischen dem, was Klang und Musik ist, ist sehr fließend.
Everything is Music, alles ist Musik. Der Untertitel der Ausstellung Klangquellen im Frankfurter Weltkulturenmuseum muss also sehr individuell interpretiert werden.
Klang zwischen Musik und Krach. Eine neue Ausstellung im Museum für Weltkulturen in Frankfurt. Jan Tussing hat sie uns vorgestellt. Und das war der Tag in Hessen mit Gabi Beck. Weitere Neuigkeiten aus Hessen immer auch auf hessenschau.de.